Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Analyse. Wir nehmen dich heute mit auf eine, ja, wirklich außergewöhnliche Lebensgeschichte. Die basiert auf den Quellen, die wir haben, Bücher, Notizen, Artikel von und über Oliver Range. Stelle das mal vor, ein junger Mann, der will sterben, überlebt dann aber, fast unglaublich, einen Unfall, den er selbst verursacht hat.
Ja.
Hat eine krasse Nahtoderfahrung und kommt mit einer Mission zurück. Aber der Clou ist, er kann sich 40 Jahre lang nicht bewusst dran erinnern.
40 Jahre? Das ist eine lange Zeit.
Genau. Was ist in dieser Zeit passiert? Was kann man daraus lernen? Das schauen wir uns heute mal genauer an.
Ja, und bevor wir da richtig einsteigen, vielleicht noch ein wichtiger Hinweis. Der steht auch so in den Quellen immer wieder drin.
Okay.
Diese Unterlagen, die schildern natürlich sehr persönliche Erfahrungen und auch Interpretationen. Gerade was so Gesundheit und Heilung angeht.
Verstehe.
Das sind eben individuelle Sichtweisen und die können und sollen natürlich keine professionelle, ärztliche oder therapeutische Hilfe ersetzen.
Absolut.
Also bei Gesundheitsfragen immer zum Arzt oder Therapeuten gehen. Wir versuchen hier einfach nur, die Perspektiven und die Erlebnisse, so wie sie in den Dokumenten stehen, nachzuvollziehen und zu verstehen.
Genau darum geht's. Keine medizinischen Ratschläge, sondern wir tauchen ein in diese bemerkenswerte Geschichte über Transformation, Sinnsuche und auch die Kraft des Glaubens, wie sie halt in diesen Materialien rüberkommt. Lass uns loslegen.
Okay.
Also die Quellen beschreiben den jungen Oliver Range so. Äußerlich lief's okay, Gymnasium und so, aber innerlich ziemlich viel Unsicherheit. Das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Sein Traum damals? Rockstar werden. So wie Gary Glitter oder Sweets, Slade, diese Richtung.
Ja. Die Zeit halt.
Und ziemlich früh kam da wohl auch Alkohol ins Spiel. Er nennt ihn einen Freund, um die Schüchternheit irgendwie zu überspielen.
Ja, und dieses Muster, das zieht sich anscheinend durch. Also diese Unsicherheit innen, die dann durch eine Rolle nach außen, erst der Rockstar, später der Playboy und eben auch durch Substanzen kompensiert wird.
Mhm.
Die Quellen nennen da auch ziemlich direkt ein traumatisierendes Erlebnis. Sein erstes Mal mit 16. Das hat wohl eine tiefe Selbstwertkrise ausgelöst.
Ah, okay.
Die Begriffe, die da fallen, sind narzisstischer Absturz, also so ein Gefühl von totalem Versagen nach einer Kränkung, und intim eingeschüchtert. Er fühlte sich wohl gedemütigt, unfähig.
Krass. Und wie hat er darauf reagiert? Er hat dann, so steht's hier, nach außen eine noch stärkere Fassade aufgebaut. Eben dieses Image vom Playboy der Stadt.
Ah ja.
Cooles Auto, Motorrad, eine Band hatte auch viele Frauen, jobbte auf Volksfesten bei so einer Himalaya-Bahn, genoss die Aufmerksamkeit da. Sprang wohl auch waghalsig auf die Gondeln.
Okay, also volles Risiko.
Ja, aber die Quellen betonen eben den Kontrast. Innerlich war der Leere. Auch Wut auf Frauen, wegen früherer Verletzungen, heißt es. Und der Alkohol wurde immer mehr.
Mhm.
Ein Zitat ist: Ein Tag ohne Rausch war ein verlorener Tag. Er beschreibt das als Gefühl, eine Lüge zu leben. Gefangen in dieser Rolle.
Und diese Zerrissenheit, diese Entfremdung von sich selbst, die wird in den Dokumenten ja als immer schlimmer beschrieben, bis es dann eben zu dieser suizidalen Krise kam.
Genau.
Auslöser waren wohl Streit mit der Freundin damals, Marion, und der Clique, aber auch Neid von Freunden, das Gefühl, jetzt ist alles aufgeflogen, er ist durchschaut, allein.
Ja.
Interessant ist die Analyse in den Quellen dazu. Er hat die Schuld dafür auf Gott projiziert. Er wollte Gott umbringen, so steht's da.
Wow.
Das wird später als Ersatzmord interpretiert. Die Aggression, die er vielleicht gegen andere hatte, richtete er gegen sich. Typisch wohl für eine narzisstische Krise, wenn dieses künstliche Selbstbild zerbricht.
Und das führte dann ja zu dieser extremen Entscheidung. Er hat seinen Suizid sogar angekündigt, im Freundeskreis.
Echt?
Ja, und ist dann laut den Berichten völlig bewusst mit Vollgas gegen einen Baum gefahren. Er schildert dabei aber so eine seltsame Ruhe, fast wie eine Erlösung, endlich ehrlich sein zu können, selbst im Sterben. Ziemlich bizarr.
Puh.
Der Aufprall selbst, der wird als extrem hart beschrieben. Aber, und das ist ja das Bemerkenswerte, nicht als schmerzhaft, eher wie ein Übergang.
Okay.
Er beschreibt dieses klassische Austreten aus dem Körper, Schwerelosigkeit. Und dann die Begegnung mit einem Licht, einer Präsenz, rein bedingungslos liebend.
Mhm.
Er sagt Gott dazu, meint aber nicht religiös, eher so eine universelle Quelle, Bewusstsein.
Ja, das kennt man ja aus vielen Berichten über Nahtoderfahrungen, diese NDEs.
Genau.
Dieses Gefühl von Frieden, von Geborgenheit, Liebe, keine Sorgen mehr. Und dann oft eben diese Wahl, bleiben oder zurückkehren.
Und die Rückkehr war, so steht's hier, an Bedingungen geknüpft. Einerseits ein Auftrag. Er soll Liebe in die Welt bringen.
Okay, ein Auftrag.
Andererseits ein Preis, eine sichtbare körperliche Behinderung. Und jetzt kommt's. Ihm wurde gesagt, er würde sich die nächsten 40 Jahre nicht bewusst an dieses Gespräch erinnern. An den Auftrag, die Abmachung.
40 Jahre, das ist ja, wie soll das gehen? Ein Auftrag erfüllen, an den man sich nicht erinnert?
Ja, verrückt, oder?
Das ist wirklich ein zentraler Punkt in der Geschichte, so wie sie uns vorliegt. Die Quellen deuten an, dass dieses Vergessen Teil des Plans war. Vielleicht als Schutz oder damit die Erfüllung halt unbewusst passiert.
Ah ja.
Gleichzeitig hat er aber auch Gaben versprochen bekommen. Eine besondere Ausstrahlung, Anziehungskraft und die Fähigkeit, durch Präsenz und Annahme Heilung anzustoßen.
Interessant.
Die Behinderung selbst wird im Nachhinein nicht nur als Preis gesehen, sondern fast als Befreiung.
Befreiung, wie das?
Ja. Ja, Befreiung vom Zwang zur äußeren Perfektion. Ein Weg zur Authentizität, wenn auch erzwungen. Und Teil der Vision waren wohl auch Bilder von Heilung und tiefer Verbindung mit vielen Frauen. Aber anders, eine Liebe, die gibt, nicht festhält.
Und getrieben von dieser Aussicht, endlich echt lieben zu können, was ihm ja vorher so schwer fiel, hat er sich dann, so lesen wir, für die Rückkehr entschieden. Rein in den schwer verletzten Körper.
Boah.
Und er ist tatsächlich aufgewacht. Nach 2 Monaten Koma. Aber die medizinische Realität war natürlich erstmal brutal.
Ja, die Diagnosen.
Schwere Hirnverletzung, Zustand nach apalischem Syndrom, also Wachheit ohne wirkliches Bewusstsein, Knochenbrüche, auch Halswirbelsäule, spastische Lähmung aller 4 Gliedmaßen.
Tetraparese nennt man das.
Genau, Doppelbilder, Hirnödem. Die Ärzte sagten, lebenslanger Pflegefall, Rollstuhl.
Eine niederschmetternde Prognose. Aber sein inneres Erleben war ja offenbar das genaue Gegenteil.
Total. Sein erster Gedanke oder Ausruf soll gewesen sein, Hurra, ich darf leben. Oder so ein erstauntes, sehr gut.
Was die Ärzte sicher irritiert hat.
Klar, die dachten, er ist verwirrt oder geistig behindert durch die Verletzung. Aber er selbst fühlte sich erwacht, im Hier und Jetzt. Vergangenheit, egal, Zukunft, offen.
Das ist eine unglaubliche mentale Stärke in der Situation. Was hat ihn denn angetrieben, dagegen anzukämpfen?
Die Quellen nennen da auch ganz direkt den Wunsch nach Frauen, Sex, Liebe. Einfach nach dem vollen Leben.
Ja, verständlich.
Aber entscheidend wurde wohl eine Art innerer Dialog, den er als Kontakt mit Gott oder seiner inneren Führung beschreibt. Bestätigung bekam er oft durch ein plötzliches Gähnen. Dem hat er vertraut.
Ein körperliches Signal. Interessant.
Und 3 Worte wurden sein Mantra. Glaube, vertraue, entscheide.
Genau. Und diese 3 Worte, die sind ja Kern seiner Philosophie, die er daraus entwickelt hat. Glaube ist da nicht passives Hoffen, sondern aktive Schöpfung.
Mhm.
Vertrauen heißt auf die innere Stimme hören, nicht auf äußere Prognosen. Und entscheiden ist der bewusste Akt, die Realität zu gestalten.
Ja.
Er spricht da ja auch von Selbsthypnose, Visualisierung. Die Macht der Gedanken. Ich bin immer das, was ich denke. Das ist so ein Kernsatz.
Und das hat er dann umgesetzt. Gegen alle Widerstände. Hat heimlich geübt, nachts im Zimmer. Aufstehen, gehen.
Wahnsinn. Und die Angehörigen?
Die waren wohl eher skeptisch, ängstlich. So nach dem Motto, was sagen denn die Ärzte?
Kann man ja auch verstehen.
Nach einem Jahr hat er es dann nicht mehr ausgehalten in der Reha. Ist gegen ärztlichen Rat gegangen. Seine Flucht in die Freiheit nannte er das.
Okay.
Er wollte halt nicht als Behinderter gelten und nicht ins Heim. Seinen Humor hatte er auch wieder. Zu Fasching hat er sich als Sträfling verkleidet, als Symbol für seine gefühlte Gefangenschaft.
Zeigt ja auch eine gewisse Resilienz.
Er war also zurück im Leben, aber eben anders. Sichtbar anders. Der Gang, die Sprache, das Sehen und die Reaktionen. Oft Ablehnung, Mitleid, Spott.
Ja, Krüppe, Spastiker. Das muss hart gewesen sein.
Aber er hat sich geweigert, das anzunehmen. Hat seine neue Realität erschaffen. Ist 7 Jahre später wieder Motorrad gefahren.
Echt? Respekt.
Und hat die Augen operieren lassen. Auch gegen ärztlichen Rat. Wegen der Doppelbilder. Mit Erfolg.
Wow. Und dann kam diese Phase, die er als der Krüppel und der Playboy beschreibt.
Genau. Ziemlich paradox.
Ja, einerseits diese fast magische Anziehung auf Frauen, andererseits die Erfahrung, dass viele ihn als Provisorium sahen. Den Begriff hat er wohl aus einem Buch von Hermann Mayer.
Ah, die Gesetze des Schicksals.
Genau das. Frauen fühlten sich bei ihm sicher, konnten Schwächen zeigen, weil er selbst beschädigt wirkte. Aber eine feste Bindung? Da schreckten viele zurück. Auch wegen des Umfelds.
Puh, das klingt schmerzhaft. Er schreibt ja auch, mit jeder Frau starb etwas in mir. Ein ständiges Hin und Her.
Mhm.
Aber er nennt es auch echtes, rohes Leben. Und hier kommt wieder dieser vergessene Auftrag ins Spiel. Unbewusst hat er hier schon seine Mission erfüllt.
Wie meinst du das?
Naja, durch seine reine Präsenz, seine Berührung, seine bedingungslose Annahme, so steht's in den Quellen, passierte bei den Frauen Heilung. Auf Seelenebene.
Ah, die Sprache der Berührung.
Ja, er war ein Kanal, ohne es zu wissen. Der Preis war aber hoch. Er fühlte sich oft ausgelaugt, hat die Schmerzen anderer aufgesogen. Das Paradox des Heilers.
Ja, das ist wichtig, was die Quellen da betonen. Es war nicht der Sex, der heilte.
Nein.
Sondern dieses Gefühl, komplett angenommen zu werden. Mit allem. Gesehen zu werden. Die Erkenntnis, du warst nie kaputt. Das zu ermöglichen, war wohl seine unbewusste Gabe.
Und nach Jahrzehnten auf diesem intensiven Weg kam dann langsam die Erinnerung zurück. An die NDE, das Licht, den Auftrag, Liebe in die Welt bringen.
Nicht auf einmal, oder?
Nein, in Wellen, durch Träume, Intuition, Geistesblitze. Und nach hat er den göttlichen Plan oder zumindest den Sinn hinter allem verstanden.
Und das führte ihn dann zu seiner Berufung als Therapeut.
Genau. Hat Ausbildungen gemacht, Psychotherapie, nach Heilpraktikergesetz, Hypnose. Die alten Rollen, Krüppel, Playboy, die haben sich gewandelt, sind im Therapeuten aufgegangen.
Seine Vergangenheit wurde sozusagen sein Werkzeugkasten.
Absolut. Die Tiefpunkte, die Sucht nach Bestätigung, die Einsamkeit, aber auch die Transformation, das gibt ihm heute Glaubwürdigkeit.
Mhm.
Er arbeitet ja heute in seiner Praxis in Bad Aibling. Und seine körperlichen Einschränkungen sieht er nicht als Makel, sondern als Teil des Auftrags. Als Beweis für die Kraft des Geistes.
Und sein Ansatz ist Mitgefühl, nicht Mitleid. Fokus auf Potenzial.
Genau. Es gibt keine Probleme, nur Perspektiven, sagt er. Den ganzen Menschen sehen, die Kunst des Sehens. Er nutzt Gespräche und Hypnose, um Blockaden zu lösen?
Wenn man das jetzt mal zusammenfasst, die Kernphilosophie aus den Quellen, dann ist da ganz stark diese Überzeugung. Du gestaltest deine Realität durch deine Gedanken und Glaubenssätze.
Ja, ich bin immer das, was ich denke. Das taucht ständig auf.
Genau. Und das Unterbewusstsein ist der Schlüssel. Negative Überzeugungen blockieren den Erfolg, ob im Job oder in der Liebe. Wer glaubt, es nicht zu verdienen, sabotiert sich selbst.
Also braucht man ein klares Ziel.
Ein klares, positives Ziel, ja. Fokus auf das, was man will, nicht auf den Mangel. Die innere Erlaubnis, dass es klappen darf. Und dann aber auch loslassen, nicht verkrampfen, wann und wie es kommt.
Verstehe. Und andere Kernaussagen sind ja auch, Verwandlung ist immer möglich, Dankbarkeit ist wichtig. Du bist nicht deine Vergangenheit.
Genau. Und Heilung ist Anerkennung, keine Reparatur. Konzentrier dich auf das, was geht, nicht auf das, was fehlt. Und bleib in der Gegenwart.
Mhm.
Er hat ja auch dieses Modell mit den drei Stimmen. Egon, das alte Ego. Gott, die innere Führung. Und der Therapeut, das reflektierende Ich. Die in Balance zu bringen, das ist Entwicklung.
Und die Liebe, die er bringen soll.
Das versteht er heute als Mitgefühl, Akzeptanz. Einen Raum für Heilung schaffen. Für sich und andere. Weniger das Romantische.
Das war jetzt echt ein tiefer Einblick in diese krasse Lebensreise von Oliver Range aus den Quellen, die wir haben. Vom Todeswunsch über die NDI bis zum Heiler mit vergessenem Auftrag. Ziemlich ungewöhnlich.
Absolut. Und die Kernbotschaften, die da rauskommen, erstens die enorme Kraft unseres Geistes, unserer Einstellung.
Ja.
Zweitens der Glaube an Veränderung, dass man selbst aus dem Tiefsten noch Sinn und Bestimmung finden kann.
Mhm.
Und drittens diese zentrale Idee, unsere Perspektive, unsere inneren Geschichten prägen unsere Realität. Leiden ist nicht nur schlecht, es kann ein Katalysator sein, ein Werkzeug.
Für alle, die da tiefer rein wollen, Oliver Ranger hat das ja alles aufgeschrieben in seiner Trilogie Zurück ins Leben, Der Krüppel und der Playboy, Die nackte Wahrheit und anderen Büchern und online.
Genau.
Und diese ganze Geschichte, die lässt uns vielleicht mit einer Frage zurück, die du für dich mitnehmen kannst. Wenn Gedanken und Überzeugungen wirklich so mächtig sind, wie diese Quellen sagen,
ja,
welche Geschichte erzählst du dir eigentlich gerade über dein Leben? Über deine Grenzen, deine Möglichkeiten? Und was wäre, wenn du dich entscheiden könntest, eine neue zu wählen? Einfach mal so als Gedanke.